geistliches Wachstum durch Umdenken. Denke nie, gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist ein gedankenloses Denken. So heißt es in einem Sprichwort. Wer sind denn die großen Denker? Wir würden sagen Sokrates, Platon, vielleicht Aristoteles, Immanuel Kant, René Descartes, das sind so die großen Denker. Und wenn du in die Neuzeit gehst, da ist vielleicht ein Jürgen Habermas oder ein Peter Sloterdijk, das ist ja wahrscheinlich der momentan bekannteste deutsche Philosoph, das sind so die großen Denker. Aber nicht nur die denken, wir denken ja schließlich auch, wenn auch nicht so brillant wie diese großen Denker. Denken ist aber trotzdem nicht gleich Denken. Wenn Christen denken, dann sollten sie nach Möglichkeit in die Richtung denken, wie Gott will, dass sie denken. Und darum will Gott unser Denken immer wieder neu verändern. Und ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes, der steht in Römer 12, der Vers 1, ein Leben gegeben. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Der Paulus sagt zuerst mal ganz deutlich, Gott ist barmherzig. Das ist eine Aussage, die ist grundsätzlich so. Und diese Barmherzigkeit Gottes zeigt sich zuallererst mal dadurch, dass sein Sohn Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Da zeigt Gott am größten seine Barmherzigkeit. Und weil Gott eben so barmherzig ist, sagt Paulus, ist es eigentlich eine logische Konsequenz, wenn jetzt die Menschen ein Leben führen, das praktisch einem Gottesdienst gleicht. Und sie sollen dabei ein lebendiges Opfer bringen. Ein Opfer, das ist klar, das gehört Gott. Und zu allen Zeiten war es schon so, dass in den verschiedensten Religionsgemeinschaften Göttern geopfert wurde. Und gerade dann, wenn du etwas von einem Gott erwartet hast, wenn du gesagt hast, ich wünsche mir das sehr, dass diese Bitte erfüllt wird, dann musst du natürlich besonders großzügig opfern, um diesen Gott natürlich ein bisschen gefügig zu machen. Wenn man sich vor Augen führt, dass es nur einen Gott gibt und der Rest nur Götzen sind, dann kann man sich denken, wie viele heidnische Opfer schon ins Leere gelaufen sind. Und diese Opfer konnten ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Sie konnten in Getreide bestehen, in Früchten, in Naturalien insgesamt. Sie konnten in geweihtem Wasser bestehen, sie konnten in Wein bestehen oder eben auch in Tieren, in Ochsen, Schweinen, Schafen, Fischen, alle möglichen Tiere wurden geopfert. Jetzt ist es klar, in Israel durften keine Schweine geopfert werden, weil Schweine für Juden unreine Tiere sind. Aber die haben andere Tiere geopfert, wie Stiere, Ziegen und Schafe, beziehungsweise wenn jemand ganz arm war, nicht viel Geld hatte, dann konnte der immerhin noch eine Taube opfern. Die hat man damals für Centbeträge, würde man heute sagen, bekommen. Also eine Taube konnte sich wirklich, die Ärmsten der Armen konnten sich leisten, eine Taube zu opfern. Und Paulus setzt jetzt hier in diesem Abschnitt die Opfer mit dem Gottesdienst zusammen auf eine Stufe. Und das heißt letzten Endes, wenn unser tägliches Leben vom Wort Gottes durchdrungen ist, dann ist das erstmal ein angemessener Gottesdienst. Und das bedeutet, dass ich letzten Endes meine gesamte leibliche Existenz Gott zur Verfügung stellen soll. Der Petrus schreibt in 1. Petrus 2, Vers 5, und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das heißt also, diese geistlichen Opfer bestehen dann nicht irgendwie in einer Art Askese oder in einer Art, was weiß ich, Selbstverleugnung. Das bedeutet auch dann nicht, dass ich versuche, wie manche Christen das sagen, den Leib abzutöten, zu sagen, also ich muss alles vermeiden, was irgendwie mit dieser sündigen Welt zu tun hat. Und das ist ja überhaupt nicht möglich. Das kann gar nicht funktionieren. Der Herr Jesus sagt zum Beispiel im hohepriesterlichen Gebet zu Gott, ich bitte dich nicht, dass du die, die an mich glauben, aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und wenn ihr einkaufen geht, könnt ihr davon ausgehen, die meisten Menschen, die in den Supermärkten arbeiten, werden keine Christen sein, weil die Christen eine Minderheit sind. Das ist aber auch nicht schlimm. Das macht ja gar nichts. Dieses lebendige Opfer, von dem der Paulus spricht, bezieht sich zunächst mal auf die Beziehung zu Gott und dem Herrn Jesus. Und es bedeutet, ein Leben zu führen, das nach Möglichkeit dem des Herrn Jesus immer ähnlicher wird. Ja? Dieses Leben eines Christen, das nennt der Paulus dann einen vernünftigen Gottesdienst. Ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. Und es ist dann Gott wohlgefällig, wenn es Gott und dem Herrn Jesus dient. Also wenn ich ein Leben führe, das Gott und Jesus Christus dient, dann führe ich ein Leben, das Paulus einen wohlgefälligen Gottesdienst nennt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und das ist der wichtigste eigentlich. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Der Paulus macht hier erstmal Mut, so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen. Pass dich nicht einfach nur dieser Welt an. Eine christliche Ethik bedeutet nicht, das zu machen, was alle machen, sondern christliche Ethik bedeutet, dass ich im Idealfall das mache, was Gott will. Es kann sein, dass alle irgendetwas anders machen, aber wenn es Gottes Willen nicht entspricht, ist es keine christliche Ethik. Und das muss ich immer wieder neu so umsetzen in meinem Leben. Wir sollen uns also von Gott durch die Veränderung unserer Denkweise oder man könnte auch sagen, durch die Veränderung unserer Gesinnung in neue Menschen verwandeln lassen. Aber was meint eigentlich Denkweise? Denkweise meint eigentlich erstmal, was will ich eigentlich wirklich? Worauf bin ich ausgerichtet? Was sind die Dinge, wo ich sage, da bin ich bereit zu investieren, die sind mir so wichtig, dass ich alles dahinter zurückstelle? Was treibt mich in meinem Leben an? Und darum steht in Sprüche 4, Vers 23 ein ganz wichtiger Vers. Mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und darum schreibt der Paulus, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Was bedeutet es eigentlich, sich dieser Welt nicht gleichzustellen? Das hat damit zu tun, welche Maßstäbe lege ich eigentlich an mein Leben an? Welche Maßstäbe lebe ich an mein Leben an? Wir sagen zum Beispiel, Lügen ist nicht gut. Und viele Menschen sprechen, ah, das war eine Notlüge, also eine Lüge, die aus der Not geboren war. Eigentlich hätte ich ja die Wahrheit gesagt, aber aus Not habe ich gelogen. Gibt es eigentlich Notlügen? Es gibt keine Notlügen, es gibt die Wahrheit und es gibt Lüge. Es gibt keinen Unterschied. Und die Bibel sagt uns in 2. Mose 20, Vers 16, 10 Gebote, du sollst kein Falschzeugnis reden. Da brauche ich als Christ gar nicht zu überlegen, darf ich die Unwahrheit sagen? Ich kann vielleicht zu etwas schweigen, das kann ich machen. Aber lügen darf ich nicht. Punkt. Oder ein Beispiel mitten aus unserem Leben heraus. Da begegnet dir eine Person vom anderen Geschlecht und du siehst diese Person und sagst, ups, die ist aber hübsch. Die sieht aber gut aus. Gefällt mir. Was machst du? Da guckst du zweimal hin. Und das geht nicht nur Männern so. Also das ist ja ein Privileg, was Männer gar nicht für sich in Anspruch nehmen brauchen. Das geht Männern und Frauen so. Es gibt auch Frauen, die andere Männer attraktiv finden, und es gibt Männer, die Frauen attraktiv finden. Das ist vollkommen normal. Wenn meine Frau noch keinen attraktiveren Mann als mich gesehen hat, dann kann ich sagen, das tut mir unglaublich leid. Und das ist mit euren Frauen genau dasselbe. Das ist auch normal so. Aber was machst du? Du bist in der Situation und guckst ein zweites Mal hin. Und dann steht in 2. Mose 20, Vers 18 wieder 10 Gebote, du sollst nicht begehren. Und der Herr Jesus, der treibt es auf die Spitze in Matthäus 5, 28. Wer eine Frau, und umgekehrt gilt es für einen Mann genauso, ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Meint er das ernst? Ja, der meint das ernst. Das Problem ist nur, dass wir unsere Gedanken nicht so kontrollieren können und sagen, sowas denke ich nicht, das ist mir noch nie passiert. Das ist euch passiert schon und das ist mir passiert. Das ist normal in diesem Leben, weil wir unsere Gedanken nicht so im Griff haben. Und darum sagt der Paulus, hier muss eine Metamorphose stattfinden, eine Veränderung. Und wenn Gott uns verändert, dann ist das immer eine nachhaltige Veränderung. Wir wissen zum Beispiel als Christen, wie wir uns verhalten sollen. Wir wissen zum Beispiel, wie wir uns hier in einem Gemeindehaus verhalten. Wir wissen hier und genauso auch in der Kirche, da grölt man nicht einfach laut rum. Das macht man nicht. Das wissen wir, das gehört sich nicht und also machen wir das im Normalfall auch nicht. Oder wir wissen auch, wenn hier eine Gebetsgemeinschaft stattfindet, dann unterhalte ich mich nicht gleichzeitig mit meinem Sitznachbarn übers Wetter. Dann bin ich still. Das weiß ich, das gehört sich so und das mache ich auch so. Das ist auch alles in Ordnung. Aber da begrüßt du vielleicht einen Menschen, vielleicht sogar umarmst du ihn sogar noch und sagst, hallo, schön dich zu sehen. Und innerlich denkst du, muss ich dem heute auch noch über den Weg laufen? Da ruft dich vielleicht jemand an und sagt, oh du, es tut mir leid, ich komme 5 Minuten später. Und du sagst, ach, mach doch nichts, kein Problem, alles gut. Und innerlich denkst du, es wäre besser aufzuzählen, wann du mal pünktlich warst, weil du kommst immer zu spät. Gute Miene zum bösen Spiel. Wir wissen, uns nach außen hin zu benehmen. Aber das ist keine Option für Gott. Das ist keine Option für Gott. Er will unser Leben so verändern, dass wir in der Lage sind, gute Gedanken zu denken. Und dann kann ich prüfen, was der Nutzen dieses Wortes Gottes ist, wo es mich und mein Leben meint und wo es mich anspricht. Der Paulus schreibt in Philipper 1, Abvers 9, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Diese Erforschung des Willens Gottes geschieht natürlich durch die Bibel, durchs Wort Gottes. Da kann ich erfahren, was das Gute ist. Und das Gute meint immer das, was dem Willen Gottes vollständig entspricht. Es meint das Wohlgefällige, das, was den Erwartungen Gottes auch entspricht. Und es meint das Vollkommene, das eben auch der Vollkommenheit Gottes entspricht. Und die Bibel sagt uns zum Beispiel, wohlzutun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott, Hebräer 16, Vers 13. Und wie geschieht das Prüfen? Es geschieht eben am Wort Gottes. Es geschieht am Wort Gottes. Und das heißt jetzt, dass die Veränderung meiner Denkweise letzten Endes den ganzen Menschen meint. Es meint Wollen, Tun, Handeln und alles, was mein Leben ausmacht. Meine ganze Persönlichkeit soll davon durchdrungen sein, dass ich am Wort Gottes überprüfe, was er sich von mir wünscht und was er für mich als das Gute betrachtet. Das, was ich da so allerdings tun muss, ist, die Bereitschaft haben, dass Gott mich verändern darf. Wenn ich das nicht will, wenn ich das nicht zulasse, dann wird es natürlich mit der Veränderung schwierig werden. Und es ist ein dritter Punkt zu nennen, was kann ich? Römer 12, Vers 3. Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. Wie schnell kann man sich selbst total falsch einschätzen? Es gibt Menschen, die haben den großen Wunsch zu predigen und Gott hat ihnen viele Begabungen gegeben, aber leider die nicht. Und die lassen sich ganz schwer davon abbringen, dass sie sagen, das ist nicht deine Aufgabe. Und ich habe das selbst miterlebt, da war eine Person, die wollte unbedingt solistisch singen, hat Gesangsunterricht genommen, alles Mögliche. Die konnte auch halbwegs vernünftig für einen Gemeindesang singen, aber für solistisch zu singen, das war es nichts. Und es war jedes Mal ein Kampf, sie davon abzuhalten, dass sie öffentlich im Gottesdienst singen wollte, weil sie es einfach nicht konnte. Das ist kein Vorwurf, aber der Paulus sagt, denk nicht über das hinaus, was du denken musst. Mach dir keine Gedanken über die Begabungen anderer Menschen. Du hast eigene Begabungen, nutze die und dann ist es gut. Ich muss nicht neidisch auf die Begabungen anderer Menschen sein. Warum? Weil Gott unterschiedlich Glauben zugemessen hat. Und damit ist nicht der Glaube, dieser Heilsglaube gemeint, dass wenn ich an Jesus Christus glaube, ewiges Leben habe, sondern hier geht es um den Glauben, der in der Liebe tätig werden will. Und darum sagt Paulus, es ist wichtig, dass du dich selbst vernünftig einschätzen kannst. Wenn Gott dir die Gabe gegeben hat zu lehren, dann übe diese Begabung aus. Und wenn er dir gleichzeitig keine evangelistische Begabung gegeben hat, dann musst du dir keine Sorgen machen, warum bin ich denn kein großer Evangelist? Nein, du hast eine andere Begabung bekommen, du sollst lehren. Mach das und dann ist gut. Und wenn du von Gott die Begabung bekommen hast zu leiden, dann leite. Und wenn er dir die Musikalität vorenthalten hat, dann ist es nicht schlimm. Dann mach das, wozu Gott dich beauftragt hat. Der Paulus sagt in Prediger 4, Vers, nicht der Paulus, der Salomo sagt, in Prediger 4, Vers 4, ich sah alles Mühen an und alles Geschickte tun. Da ist nur Neid des einen auf den anderen. Das ist auch eitel und Haschen nach Wind. Neid innerhalb der Gemeinde ist eine ganz üble Sache. Da siehst du vielleicht jemand, wie er seine Begabungen jede Woche in der Gemeinde irgendwie auslebt und ausübt und du selbst würdest das doch auch so gerne machen, und kannst es nicht. Als damals in meiner Heimatgemeinde in Allendorf umgebaut wurde zum ersten Mal, das war 1990 während der Fußball-Weltmeisterschaft, das Dach aufgeschlagen haben wir an dem Tag, an dem wir die Engländer besiegt haben, das weiß ich noch, da waren unglaublich viele begabte Menschen in der Gemeinde. Da waren Maurer, Fliesenleger, die haben Kabel gezogen. Was habe ich gemacht? Kannst du mal die Wasserwaage hochreiben? Ja. Kannst du den Eimer mit Speis mal hochtragen? Ja. Kannst du hier mal helfen? Ja, kann ich machen. In Allendorf galten die Handwerker was. Ich handwerklich null, gar nichts. Ich konnte nur helfen. Und was habe ich mich geärgert? Was war ich enttäuscht? Ich wollte doch auch gern irgendwas Richtiges machen. Und ich konnte es nicht. Doch eins konnte ich noch. Ich durfte immer die Würstchen heiß machen, die wir abends gegessen haben. Das durfte ich machen. Ja. Und das konnte ich auch. Dazu war ich in der Lage und da habe ich gelernt, Fleischwurst darf man nur bei 60 Grad heiß machen, sonst platzt sie auf. Das habe ich mir sogar gemerkt. Aber diese Begabungen, die da gefragt waren, hatte ich alle nicht. Und in Allendorf war das immer so. Die Handwerker galten immer was. Die anderen, das Schreibtisch steht da, kannst du doch vergessen. So. Das war grundsätzlich so. Und das hat mir echt wehgetan, weil ich mir so unvollkommen vorkam. Und dann irgendwann habe ich festgestellt, keiner von diesen begabten Handwerkern ist in der Lage, auch nur drei Sätze unfallfrei vor einer Gemeinde zu sprechen. Die fangen alle an mit und gestottern und gestammel. Mir hat es nie was ausgemacht. Ich verhaspel mich mal, wenn ich schnell bin, aber es hat mir nie was ausgemacht, vor Menschen zu reden. Die konnten es nicht. Und da habe ich gemerkt, Mensch, weißt du was, du hast auch Begabung. Du bist zwar nicht handwerklich begabt, aber du hast dafür andere Begabungen bekommen und die sind fürs Reich Gottes genauso wichtig wie die Maurer, die Fliesenleger und die Handwerker. Das hat mich damals erst schwer enttäuscht, dass ich nicht konnte. Und nachher habe ich gemerkt, nee, das muss dich gar nicht enttäuschen. Du kannst andere Sachen. Und im Reich Gottes sind die genauso wichtig. Gott will an unserem Denken arbeiten, dass wir uns auch selbst vernünftig einschätzen können. Und so hast auch du Begabungen von Gott bekommen, die wichtig und wertvoll sind. Und wenn du die nicht jede Woche hier vor allen anderen ausführen kannst, ist das kein Drama. Sie sind wichtig und wertvoll fürs Reich Gottes. Und das zählt. Und jetzt komme ich zum letzten Gedanken: Wachstum durch Umdenken. Gott möchte also unser Denken verändern. Er will uns innerlich erneuern, dass wir ein Leben führen können, das gut ist und dass dem des Herrn Jesus immer ähnlicher wird. Und dazu ist zunächst mal der Heilige Geist notwendig, den jeder Christ hat, aber eben auch das Wort Gottes, das kommt zusammen. Und je mehr unser Sinn von Gott verändert wird, desto mehr können wir uns selbst auch mit den Augen Gottes sehen. Was sieht Gott denn, wenn er dich sieht? Er sieht zuallererst mal einen Menschen, wo er sagt, den liebe ich mit aller nur denkbaren Liebe. Du bist von Gott mit aller nur denkbaren Liebe geliebt. Es fehlt dir nichts an Liebe, weil Gott dich unendlich liebt. Das ist das Erste. Warum? Weil du für ihn liebenswert bist. Und wenn er dich liebt, dann hat er dich auch begabt. Er hat dir Begabung gegeben, die du dafür einsetzen kannst, um ihm zu dienen. Aber dann will Gott auch mein Denken verändern, wenn ich andere Menschen sehe. Und jetzt lasst euch mal bitte auf ein ganz kurzes Experiment ein. Es tut nicht weh, es muss auch niemand was sagen. Schaut euch doch bitte einmal um, wer gerade vor, hinter und neben euch sitzt. Bitte macht das doch jetzt mal. Schaut euch mal um, wer vor, hinter und neben euch sitzt. Guckt euch mal bewusst an, wen ihr da seht. Danke, das war auch schon das Experiment. Welche Gedanken hast du jetzt gedacht, als du diese Menschen gesehen hast? Vielleicht hast du bei einem gedacht, ach, das ist ein netter, mag ich, freundlicher Mensch. Oder hast du gedacht, ach, das ist der Grießkram, ist auch heute da. Oh, Kerle. Ja. Die Nervensäge ist auch willkommen. Oder vielleicht hast du auch gedacht, ach, mit denen könnten wir uns auch wieder mal treffen, das sind nette Menschen. Alles das ist theoretisch möglich. Und wisst ihr, was Gott sich wünscht, dass ihr denkt? Der hätte sich gewünscht, Mensch, toll, dass der heute Morgen hier mit mir zusammen in einem Gottesdienst sitzt. Es ist doch super, dass der da ist. Und wisst ihr, was das noch viel grandiosere für euch ist? Gott würde sich wünschen, dass die Menschen, die euch gesehen haben, nicht denken, ach, der Grießkram ist auch da und der ist ein Nervensäge oder was weiß ich, sondern Gott wünscht sich, dass die Leute, die euch gesehen haben, denken, wow, toll, dass der heute Morgen hier im Gottesdienst ist. Toll, dass der da ist. Schön, dass der da ist. Das würde sich Gott wünschen. Was denkst du, wenn du deine Nachbarn siehst? Unbelehrbare Besserwisser, die alles besser wissen, nur ihr eigenes Leben nicht auf die Reihe kriegen? Was denkst du, wenn du deine Kolleginnen und Kollegen siehst? Eigentlich sind das Pfeifen. Ich bin viel besser als die. Ich bin gut, aber die sind nur Mittelmaß. Was denkst du, wenn du einen Obdachlosen siehst? Was denkst du, wenn du Ausländer siehst? Oder versuchen wir mal die Weltlage einzuordnen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland siehst? Als gute Deutsche müssen wir natürlich auf der Seite der Ukraine stehen. Aber meint ihr allen Ernstes, es würde auch nur einen Hauch von Unterschied machen, ob eine ukrainische Mutter um ihren Mann, um ihr Kind weint, weil es im Krieg geblieben ist, oder ob eine russische Mutter um ihr Kind oder ihren Mann weint? Meint ihr, dass da ein Unterschied ist zwischen den Tränen? Meint ihr, da ist was anderes? Pustekuchen. Das ist egal. Norman Schwarzkopf, der Oberkommandierende der US-Streitkräfte damals im Golfkrieg, hat in einem Interview einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, du musst kein Held sein, um Soldaten in den Krieg zu schicken. Aber du musst ein Held sein, um zu denen zu gehören, die in den Krieg ziehen. Und umso trauriger ist es, wenn viele, viele Menschen nicht mehr nach Hause kommen. Und es ist ganz egal, welche Nationalität die hatten. Die Tränen, die die Angehörigen weinen, sind die gleichen. Oder sehen wir uns Israel an. Als Christen müssen wir natürlich auf der Seite Israels stehen. Wir müssen aber auch wissen, dass Gott zu seinem Volk schon am Anfang sagt, dieses Volk ist ein böses und halsstarriges Volk. Und deswegen muss ich nicht alles gutheißen, was Benjamin Netanyahu und seine Genossinnen und Genossen sich ausdenken. Und es ist egal, ob eine israelische Mutter um ihr Kind weint oder eine Mutter, die vielleicht irgendwie von den Palästinensern ist. Das spielt keine Rolle. Die Tränen sind dieselben. Gott will unser Leben verändern, dass wir seine Welt mit seinen Augen sehen können. Und dieses Denken verhilft uns zur Nächstenliebe. Dieses Denken verhilft uns zur Feindesliebe. Und dieses Denken verhilft uns auch zur Gottesliebe. Und die Basis dafür? Die Basis ist der Heilige Geist. Und wenn du an Christus glaubst, dann hast du diesen Heiligen Geist. Dann ist er da. Das ist die Basis dafür, dass Gott dein Denken verändern kann. Und das Zweite, was notwendig ist, ist natürlich das Wort Gottes. Das ist die Bibel. Dadurch will dich Gott verändern. Und von diesem Wort Gottes hat Gott schon zu seinem Volk Israel damals in 5. Mose 32, Vers 47 gesagt, denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Dieses Buch hier, wenn du an Christus glaubst, dann ist das dein Leben. Das ist dein Leben. So wichtig ist das. Das Wort Gottes ist die einzige Komponente, die du dazu beisteuern musst, damit Gott dein Denken verändern kannst. Und wenn du keine Bibel hast, dann sag mir bitte Bescheid. Ich werde es organisieren, dass du eine bekommst. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten von euch sowas da haben. Und dann muss ich mich mit diesem Wort auseinandersetzen. Aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder jeden Tag eine Stunde lang Bibelarbeit machen muss. Ja, das werden die meisten von uns ja zeitlich überhaupt nicht auf die Reihe kriegen. Aber auf der anderen Seite, das muss man eben auch nüchtern sagen, morgens Losung und Lehrtext lesen in 2 Minuten, dann noch schnell gebetet, hilf Gott alle Zeit, Amen, und dann loslegen, das ist vielleicht doch ein bisschen knapp, dass Gott dann mein Denken verändert. Da muss ich mir auch im Klaren drüber sein. Es ist kein Selbstläufer. Aber letzten Endes ist es so, dass wir selbst am meisten davon profitieren, wenn Gott unser Denken verändert. Warum? Weil ich mich dann nicht mehr ständig aufregen muss. Ich kann meine Mitmenschen viel mehr mit den Augen Gottes sehen und das wird mich entspannen. Und ich werde vor allen Dingen auch viele Dinge in meinem Leben aus seiner Sicht heraus beurteilen können. Aus seiner Sicht heraus verstehen können. Und das wird mir dazu verhelfen, dass mein ganzes Leben mehr Sicherheit bekommt. Weil ich weiß und verstehen kann, wie Gott sich diese Welt sieht und was er für Gedanken hat. Natürlich können wir seine Gedanken nicht in der ganzen Fülle nachvollziehen. Das ist klar. Aber er will unser Denken verändern, dass wir in seine Richtung denken können. Das Einzige wirklich, was wir letzten Endes tun müssen, ist, wir müssen bereit dazu sein, dass Gott das auch tut. Und darum ist die Frage, soll Gott auch dein Denken verändern? Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du uns alle kennst, jeden Einzelnen. Und wir alle sind von dir und vom Vater unsagbar geliebt mit aller nur denkbaren Liebe. Und darum willst du auch unser Denken verändern, sodass wir gute Gedanken denken können, sodass wir ein Leben führen können, dass wir andere Menschen, uns selbst, aber eben auch unsere Umwelt aus deiner Sicht heraus sehen und wahrnehmen können. Ja, das fällt uns manchmal so richtig schwer. Und gerade darum wollen wir dich bitten, dass du uns dabei hilfst, dass wir das immer besser können, dass wir diese Welt aus deinen Augen, mit deinen Augen sehen. Hilf uns bitte dazu. Es tut uns so gut, es ist für uns so wichtig und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das auch umzusetzen. Amen. Wir singen das nächste gemeinsame Lied, Ein Leben für Gott.